So, servus zusammen, servus Arne.
Servus.
Herzlich willkommen zur 93. Folge Trailrunning-Geschwätz, powered by Salomon.
Mhm.
Wir haben das erste, ja, große Wettkampfwochenende des Jahres hinter uns. Transvulkania ist vorbei. Werden wir im Verlauf der Folge auch auf jeden Fall noch drauf eingehen, auf so was da passiert ist und auf die Ergebnisse. Und ja, war wieder erwartend ein bisschen garstig vom Wetter her, aber dazu auf jeden Fall später noch.
Ja, und wie war ich mit mehr Erwartungen das Wochenende gestartet? Aber irgendwie so richtig wurde ich dann nicht so richtig erfüllt. So, ja, irgendwie die Erwartungen, die ich hatte, sind zum Teil eingetroffen, zum Teil auch nicht. Und irgendwie so, nachher habe ich gedacht, so ja, so richtig spannend war es irgendwie auch nicht so richtig. Richtig hat es mich nicht abgehoben. Vielleicht ist es noch zu früh in der Saison, dass man so richtig im Hype oder im Fieber ist für Trailrunning.
Ja, ich habe schon am Samstag den Live-Ticker eigentlich die ganze Zeit aktualisiert und immer geschaut gehabt, welche auch mit Markus einen Athleten im Rennen hatte, der auch relativ gut weit vorne am Anfang mitgelaufen ist. Und ja, ich habe eigentlich schon den ganzen Samstag über aktualisiert den Ticker.
Ja, vielleicht war das der Unterschied. Ich hatte ja eigentlich keinen Athleten dort vor Ort, also niemanden. Und dementsprechend war ich vielleicht auch nicht ganz so drinne persönlich und habe mich da auch nicht so ganz von hypen lassen. Aber ich glaube, der ein oder andere hat da sicherlich den Stream gut verfolgt und gab ja durchaus auch ein paar Sachen und Szenen zu sehen. Haben wir ja auch über die Woche haben wir dann doch ein, zweimal ja auch in den kürzeren Rennen ja im Verlauf der Woche ja reingeschaut.
Ja, also sonst vom Wochenende her oder von unserem Training her können wir ja erstmal kurz drüber quatschen. Dann haben wir auch News noch unabhängig vom Transgran Canaria. Dann wollen wir mit euch über den Transgran Canaria sprechen, haben noch eine DOV-Statistik über das Jahr 2023 und noch einen Filmtipp auf jeden Fall noch und am Schluss auch noch eine bisschen ausführliche Frage, die uns
Klaus, glaube ich,
der Klaus geschickt hat, genau. Mhm. Und ja, das soll es auch für heute dann schon gewesen sein.
Genau, ich glaube, da kommt wieder mehr als genug zusammen.
Genau. Starten wir erstmal vielleicht mit der letzten Woche. Was war denn bei dir so im Training letzte Woche so los?
Ja, eigentlich haben wir, ich glaube, Mittwoch nach dem Podcast haben wir auch Intervalle direkt gemacht.
Mhm.
Sind wir 10x3 Minuten den Berg hochgelaufen. Ja, es sollten eher Schwellenintervalle sein. Immer 3 Minuten den Berg hoch, beziehungsweise es war ein bisschen kürzer, weil der Berg nicht ganz 3 Minuten hergegeben hat.
Ja, waren immer so 2,40
genau,
bis 2,45.
Genau, bei mir waren es eher so 2,40er Zeiten, bei dir waren es dann immer knapp unter 2,40 oder um die 2,40. Ja. Und runter sind wir wieder ja relativ zügig gejoggt und dann wieder direkt hochgelaufen, 10 Stück davon. Ich war sehr zufrieden mit der Leistung, weil diese 10 Wiederholungen waren schon sehr nah dran an starken Bestleistungen, die ich dort in Zone 5 Intervallen aufgestellt habe, über 6x3 Minuten. Da bin ich zwar ein Stückchen länger gelaufen, sozusagen auf der Strecke gesehen, aber von diesem Segment dort hoch und runter, da war ich echt nah dran an die Zone 5 Intervalle, die ich dort vor ein paar Monaten im November, glaube ich, mal gemacht habe.
Ja, es ist so eine Steigung mit, was hat die, 5%, 6% Steigung, sowas rum?
Ja, man kann auf jeden Fall gut drücken. Also man läuft da eher so in diesen flachen Laufstil hoch. Man ist nicht so wirklich im Kniehub drinne. Da kann man gut drücken, gerade dann, wenn man Kraft hat und auch die Leistung auch mit sich bringt, dann ist es wirklich eine Steigung, die noch sehr angenehm zu laufen ist.
Ja, also da haben wir echt eine gute Einheit gemacht. Dann hat man eher noch so so einen mittellangen Lauf gemacht. Ich habe, glaube ich, am Freitag noch einen 20er gemacht gehabt.
Ja, vielleicht noch zu der Einheit kurz.
Mhm.
Du bist ja wieder bärenstark unterwegs gewesen, hast vielleicht alle Intervalle ein bisschen überzogen,
ja.
Aber hast mich auch echt wieder abgehängt. So im dritten habe ich kurz gedacht, dass ich da mal wieder rankomme.
Ja, der dritten habe ich irgendwie vertrödelt, irgendwie so ein bisschen, ja.
Dann habe ich irgendwie im fünften nochmal so ein ekliges Gel genommen. Jetzt habe ich gesagt, jetzt kriege ich dich vielleicht, aber ich habe, glaube ich, die ganzen 10 Wiederholungen immer so 2-3 Sekunden warst du vor mir, also keine Chance gehabt.
Ja, beim dritten dachte ich echt so in der vorletzten Kurve so, boah, diesmal hängt Arne echt hart hinten dran, ich muss jetzt noch mal ein bisschen anziehen. Und da habe ich auch den langsamsten hingelegt mit 2,43. Die anderen waren eben, wie du sagst, eher so 2,40 rum, 2,39 und der letzte war dann irgendwie noch mal 2,31, komplett übertrieben, aber es war eher 10-mal Überschwelle.
Mhm.
Ja.
Ja, mal schauen. Also dadurch, dass ich ein bisschen aus der Erkältungstagen gekommen bin, so ein bisschen rumgekränkelt habe ja für 3 Tage, war ich dann doch zufrieden und vielleicht komme ich da jetzt wieder die nächsten Tage wieder ein Stück näher, was die Bergintervalle betrifft. Da bist du ja immer ein Stück voraus gewesen die letzten Wochen.
Ja, schauen wir mal dann. Genau, ansonsten, wie gesagt, bei mir länger Lauf noch am Freitag. Du warst ja bei Steffis Community-Lauf.
Genau, Athletin von mir, die Steffi hat einen Community-Lauf hier im Fronten veranstaltet. Ich würde sagen, jetzt über den Daumen gepeilt waren so 12 bis 13, 14 Athletinnen und Athleten dort vor Ort. Auch wieder die üblichen Verdächtigen hier aus der Region, die durchaus sehr, sehr schnelle Zeiten laufen können. Und dementsprechend, ja, sah ich halt wie ein alter Mann aus, soll man halt so sagen, wie es ist. Bin dann doch am Ende ein bisschen überrascht gewesen, wo ich dann die Zeiten der Top 5 Männer vor mir gesehen habe, dass doch der ein oder andere dann gar nicht so weit weg gewesen ist. Man muss dazu sagen, der ganze Lauf hat im Dunkeln stattgefunden. Wir sind um 18.30 Uhr gemeinsam eingelaufen und sind dann ja kurz vor 19 Uhr gestartet. Wirklich mit Stirnlampe, wie viel waren es? 500 Höhenmeter hoch?
500 Höhenmeter ungefähr.
500 ja. Höhenmeter hoch, knappe 7,5 Kilometer und ein durchaus für mich technischer Downhill. Also auch im Hellen ist der für mich sehr technisch und dementsprechend bin ich natürlich dort im Dunkeln noch langsamer unterwegs gewesen, um dort auch nichts zu riskieren. Bin am Ende als fünfter oder sechster Mann oben angekommen, habe mich nochmal gerade so vor meinen Athletinnen da durchgerettet. Die drei Damen, die dort mitgemacht haben, waren alle direkt hinter mir und haben mich dann auch entsprechend im Downhill dann alle stehen gelassen und überholt. Ich glaube, die haben sich ein richtig spannendes Battle da vorne geliefert. Am Ende hat Jasmin gewonnen. Vor der zweiten weiß ich, glaube ich, gar nicht genau, wie sie heißt. Die kenne ich nicht. Und dann wiederum vor Steffi, die sind die letzten 1000 Meter echt nochmal gefightet. Vorne ging es wohl auch gut ab. Gewonnen hat natürlich ein alter Bekannter hier im Büro. Unser ehemaliger Praktikant Johannes war zufällig zu Besuch beim Felix. Und ja, der ist ohne Streckenkenntnisse, ohne Routenplan. Einfach nur drauf losgelaufen. Hat sich gewundert, dass nichts markiert ist bei 12 oder 13 Teilnehmern. Und ja, hat aber trotzdem alle stehen gelassen, auch wenn der hinter ihm laufende Local, Oliver, glaube ich, hieß er, ihn dann hin und wieder mal den Weg wieder von hinten noch zuschreien musste, hat er dann doch, glaube ich, allen gezeigt, dass er da echt brutal unterwegs ist.
Also spannende Geschichte dann dunkel noch auf jeden Fall.
Ja, es hat dann doch irgendwie Spaß gemacht. Am Anfang habe ich gar keinen Bock drauf gehabt, bin dann irgendwie auch so, ja, so mit nicht so wirklich mit Wettkampfeinstellung dahin gegangen, Jacke angehabt, Longsleeve, weil es ja auch wirklich kalt war an den Tag, lange Hose. Ich gedacht, ja komm, lauf mal durch, mach ein bisschen Druck hoch und runter schillen wir dann. Aber als dann die Konkurrenz dann doch irgendwie in teilweise Trikot und kurze Hose da stand, habe ich dann doch auch noch mal ein bisschen was ausgezogen, um dann entsprechend auch schnell laufen zu können.
Hast du noch das Trikot schon angezogen?
Ja, sozusagen. Und ja, am Ende war dann durchaus ja ein solides Trainingsergebnis auch dort gestanden, berghoch. War dann zufrieden mit meiner Berghochleistung. Ein bisschen mehr wäre möglich gewesen. Aber bergunter, keine Chance. Also da habe ich dann auch 4 Leute vorbeilaufen lassen müssen. 3 Frauen und einen Mann. Und hatte da überhaupt gar keine Chance, da mitzuhalten. Aber ist dann auch okay, weil ich wollte dann auch nichts riskieren.
Bist du berghoch alles durchgelaufen oder gehiked?
Viel gehiked auch.
Okay.
Also ich muss sagen, ich fand es dann auch sinnvoll, weil der Boden auch so leicht rutschig war. Die Wurzeln waren nass, der Stein war nass. Und für mich war es dann schwer, beim Laufen dort auch einen festen Tritt zu suchen. Und gerade in den steilen Passagen hat man durchaus beim Hiken, finde ich, mehr Tempo gemacht. Der oder die Läufer, die dann auch um mich herum durchgelaufen sind, hatten dann eher weniger Chancen beim Hiken. Da konnte ich dann im Steilen auch deutlich was abnehmen.
Okay, also coole Geschichte. Cool, dass Steffi da was organisiert hat. Ja, ich habe aufgrund des Wochenendes das anstand. Wir sind am Samstag dann nach Sefaus gefahren, am Sonntag da zum Skifahren gewesen. Habe ich dann Freitag auf den lieber auf den langen Lauf noch gesetzt, weil ich sonst keinen langen Lauf unterbekommen hätte in der Woche. Habe Samstag in Sefaus mir am Abend gedacht, irgendwie musste noch laufen gehen, weil ich war klar, am Sonntag gehe ich nicht laufen, wenn ich Skifahre. Also habe ich am Samstag in Sefaus noch einen Lauf gemacht, habe mir ja direkt vor der Ferienwohnung war so ein kleiner Tümpel, kleiner Weiher. Wir waren in Ladis untergebracht in der Ferienwohnung und habe Runden um den See gedreht. Und nachdem ich auf der Uhr nach der ersten Runde festgestellt habe, dass die Runde erschreckenderweise nur 400 Meter lang ist, war für mich klar, ich muss jetzt für eine Stunde hier 35 Runden oder so drum rumlaufen um diesen See.
Hast du echt gemacht, oder was?
Ja. Verrückt. Bin 35 Runden um diesen See rumgelaufen. Weil der Rest war sofort irgendwo hoch oder runter.
Ja.
Also entweder läufst du aus der aus Ladis raus, direkt den Berg runter und musst dich dann 200-300 Höhenmeter wieder hocharbeiten. Oder du läufst quasi von Ladis aus dem Berg irgendwo direkt hoch, aber dann bist du halt überall direkt im Schnee gelandet.
Ja.
Also ich konnte irgendwie entweder nur durchs Dorf laufen, da war es aber auch die ganze Zeit hoch und runter und mit relativ viel Verkehr. Also habe ich mir halt gedacht, okay, dann laufe ich jetzt halt über diesen See hier rum.
Ja, Deppert.
Hab mir dann letztendlich auch die lokale Legende natürlich bei Strava um diesen Serum geholt, weil keiner läuft da 35 Runden drumherum und hab trotzdem meine 13 Kilometer halt dadurch voll gemacht.
Ja, irgend so ein Einwohner dort aus diesem Dorf, der wird echt geflucht haben wahrscheinlich.
Warum immer so ein Typ da vorbeiläuft die ganze Zeit. Warum
die lokale Legende jetzt ihn nicht mehr gehört.
Das Problem war eher, an der einen Ferienwohnung vorbeigelaufen bin, war immer so ein Bewegungsmelder. Und dann habe ich jede Runde an, weil er immer wieder ausgegangen war, bis ich wieder da war. Und bei jeder Runde, wo ich vorbeigegangen ist, der Bewegungsmelder wieder angegangen.
Ja. Ja.
Das war eher das, was ein bisschen nervig war. Am Sonntag waren wir dann Skifahren in Lades. Es hatte ja am Freitag nochmal neu geschneit. Und das Skigebiet Zerfaus fürs Lades ist wirklich halt ein riesen Skigebiet. Fahre ich relativ gerne, weil es schön breite Pisten auch hat. Eine richtig coole, lange Talabfahrt. Und ja, wir sind um 7:45 an Lift, also direkt mit die erste Gondel erwischt. Und ich habe um 4:15 die letzte Gondel nochmal hoch mitgenommen. Also ich habe wirklich jede Minute bis auf 20 Minuten Pommes zum Mittagessen ausgekostet. Und ja, hat durchgezogen auf jeden Fall.
Ja, stark, ja. Und Oberschenkel brennen, oder?
Ging ganz gut, also am Schluss dann schon, weil als Melanie dann gesagt hat, sie fährt jetzt runter, um nach der Kleinen zu schauen, um 14 Uhr bin ich halt noch 2 Stunden für mich selber weitergefahren und dann teilweise halt nochmal ganz bis hoch auf die Nordseite und die 8 Kilometer Talabfahrt halt am Stück ohne Anhalten durchgezogen und da stehst du dann schon mit wackeligen Oberschenkeln dann unten wieder am Lift.
Okay, ja.
Und letztendlich waren es aber 60 Kilometer bergab auf den Skien mit 12.000 Höhenmeter bergab fahren. Also da kommt schon auch was zusammen in der Zeit.
Mhm.
Ja, aber hat Bock gemacht auf jeden Fall.
Super, ja, das ist gut. Ja, ja. Mich hat es dann nach dem schönen Sonntaglauf leider komplett rausgehauen. Ich habe mir ein Magen-Darm-Virus eingefangen. Und ja, 2 Tage kein Training gab es dann für mich. Schlaflose Nacht mit Toilette und Eimer. Und genau. So ist die Trainingswoche jetzt gestartet. Mal gucken, ob ich heute noch einen lockeren Lauf mache. Oder
hast du einmal Fastenkur gemacht?
Ja, sozusagen, ja. Aber ich habe nicht viel Gewicht verloren, tatsächlich.
Oh.
Ich habe gedacht, so, wenn ich jetzt auf die Waage gehe morgens, mit gefühlt alles raus, was nur drin war, also wirklich, glaube ich, auch alles, war dann doch nur 1 Kilo, der runterging. Also ja. Das ganze Wasser oder Flüssigkeit, die dort weggegangen ist und alles andere, war 1 Kilo. Habe ich gedacht, das wäre mehr. Hat mich echt... Ja, überrascht.
Hast du auf jeden Fall wahrscheinlich noch trotzdem noch genug getrunken, dann gestern schon wieder den Tag über, oder?
Ja, dann habe ich am zweiten Tag habe ich dann schon wieder, oder am ersten Tag habe ich dann schon wieder relativ viel trinken können, ein bisschen mit Zucker und so, dass ich wieder ein bisschen Energie bekomme.
Deswegen hast du wahrscheinlich auch nicht so viel wirklich dann eingebüßt komplett, ja.
Genau, aber es war ja dann direkt nach der Nacht sozusagen.
Ja.
Und konnte dann aber auch gestern schon wieder Kleinigkeiten essen, es war noch überschaubar wenig und gestern Abend war es dann aber durchaus wieder ganz gut, aber so 1,5 Tage habe ich echt fast gar nichts gegessen.
Ja.
Das war üble Sache. Also da hat uns, glaube ich, ein Kuchen erwischt, den wir hier zu viert gegessen haben. 3 von 4 Leuten hat es leider mit einem Magen-Darm-Virus umgehauen.
Ja. Ja.
Jeder der gleiche Kuchen, einer hat Glück gehabt.
Einer hat Glück gehabt, ja.
Der ging also, wohl nur ein bisschen schlecht.
Also dann jetzt wieder langsam aufbauen quasi diese Woche.
Ja, jetzt mal gucken, was jetzt noch die Woche geht und nächste Woche legen wir dann wieder voll los. Muss jetzt mal wieder, irgendwie sind jetzt 2-3 Wochen dabei gewesen, wo alles nicht ganz so lief, wie ich mir das eigentlich vorstelle.
Dann legen wir da wieder los. Genau, dann kommen wir mal zu den allgemeinen News. Einmal ist eine UTMB-News aufgepoppt gegen Ende letzter Woche.
Ja, schon fast eine Woche davor.
Oder fast eine Woche davor. Es ist doch eine Woche ist es ungefähr her.
Haben wir vergessen, letzte Woche schon zu sagen.
Ja, der UTMB hat einen neuen Lauf ins Leben gerufen. Und zwar einen, auf den ich mich freue, beziehungsweise wo ich froh darüber bin, dass es den gibt, nämlich auf Mallorca. Mhm. Vom 1. bis zum 3. November 2024 wird der erstmals stattfinden. Und zwar in Port Soler, beziehungsweise in Soler. Das ist ja auf der Westseite von Mallorca. Und führt dort durchs Tramuntana-Gebirge die Strecken. Und mich hat es deswegen direkt angesprochen, weil ich schon immer eigentlich einen Lauf im Tramuntana-Gebirge so rum machen wollte. Ich habe da mal den, ich glaube, der hieß K42 gemacht. 2018 oder so, 2017, 2018. Das war so ein 42-Kilometer-Lauf im Süden vom Tramuntana-Gebirge. Und kurz bis davor gab es noch den Trans-Tramuntana-Gebirgslauf. Da ist man wirklich einmal von Süden, bisschen westlicher von Palma, komplett bis Polenza hochgelaufen. Und das ganze Tramuntana-Gebirge hat man da überquert. Und den wollte ich immer mal machen, den gab es dann aber nicht mehr. Und auf Eigenregie hatte ich dann irgendwie keine Lust, sondern ich wollte das gerne im Rennen laufen. Aber leider gab es nie mehr die Möglichkeit, weil der Lauf einfach nicht mehr stattgefunden hat. Deswegen cool, dass es da jetzt einen neuen Lauf gibt, vom UTMB veranstaltet, der jetzt auch nicht jemand anders den Lauf weggeschnappt hat oder sonst irgendwas, wie das ja bei Whistler eventuell der Fall war, sondern wirklich komplett ein neuer Lauf. Es wird verschiedene Streckenlängen geben. Am brutalsten ist natürlich in Anführungszeichen der 66-Kilometer-Lauf. Der angeblich 5000 Höhenmeter haben soll,
ja.
Was ja für 66 Kilometer schon extrem ist, weil Start und Ziel ist der gleiche Ort. Das heißt, du läufst auf 66 Kilometer 5000 Höhenmeter hoch und 5000 runter.
Ja.
Also schon ordentliches Ding. Ich weiß gar nicht, ob es einen vergleichbaren gibt in Europa.
Ja, wenig wahrscheinlich.
Also zählt auch als 100K-Kategorie, trotz dass er nur 66 Kilometer hat. Und dann gibt es natürlich noch einen langen, einen 140-Kilometer-Lauf, der hat 5800 Höhenmeter, der zählt als 100M-Kategorie, also direkte Qualifikation für den UTMB. Mhm. Der 42-Kilometer-Lauf wird 2600 Höhenmeter haben, der zählt dann als OCC-Qualifikation und dann gibt es noch einen 26-Kilometer-Lauf mit 1000 Höhenmeter.
Ja, ich finde die Idee erstmal ganz cool. Ich habe eh nicht ganz verstanden, warum es immer so viele Frühlingsläufe auf den Kanaren und sonstigen Inseln gibt. Macht für mich als Europäer überhaupt gar keinen Sinn. Finde ich eigentlich viel, viel cooler, wenn man das im Oktober, November oder sowas legt, so als Abschluss der Saison. Und ich bin auch angetan. Mal gucken, ob ich dann doch nochmal nach Mallorca fliege. Habe ja gesagt, da will ich nie wieder hin.
Ja, musst du doch nochmal hin.
Aber ja, sieht vielversprechend aus. Strecken sind noch nicht hundertprozentig bekannt, aber man kann sie so ein bisschen für sich abklicken, wer da wirklich jetzt sich schon voll reinfuchsen möchte. So wie das Lars gemacht hat, der hat schon irgendwie die Strecken schon gescoutet und ist voll im Fieber. Für den 1. und 3.11. anmelden kann man sich noch nicht. Aber ich finde die Idee da im Gesamten sehr cool, ob es jetzt UTMB ist oder sonst was, dass man da einen Lauf hinlegt und dort mitmachen kann.
Also nochmal eine Chance. Am gleichen Wochenende ist auch der Kullermann in Schweden. Wer da quasi eher Lust hat auf wärmere Temperaturen, aber dafür viel, viel mehr Höhenmeter, kann nach Mallorca fahren. Die anderen können nach Schweden fahren. Mhm. Genau. Dann haben wir noch ein News anstehen oder beziehungsweise noch eine Ankündigung. Wir haben ja schon mal vor ein paar Wochen darüber berichtet, dass wir im April auf Fuerteventura sein werden.
Ja.
Mit Mountain Man werden wir da ein Laufcamp mit ausrichten, beziehungsweise wir werden das Laufcamp mit betreuen. Sind da vom 11.04. bis zum 15.04. Fuerteventura. Wer da vielleicht noch Bock hat, in die Saison zu starten, 3-4 Tage im Warmen zu trainieren, kann sich das Ganze ja mal anschauen, entweder auf der Webseite vom Mountain Man oder bei uns auf der Webseite unter Laufcamps.
Ja, genau. Also, ja, wir sind auf jeden Fall vor Ort, soll eine kleine, nette Gruppe sein bisher, aber sind wohl noch Plätze frei für den einen oder anderen, der sich jetzt noch spontan entscheiden möchte und dorthin fahren mag.
Genau. Also, wer Bock hat, mit uns da mitzukommen, schaut sich das gerne an.
Ja.
Dann, bevor ich zum Transgranaria komme, nächstes Wochenende, Stichwort Mountain Man, findet auch der Mountain Man Reit im Winkel Wintertrail statt. Ist ja meistens komplett auf Schnee. Ich weiß nicht, wie die aktuellen Schneeverhältnisse sind. Reit im Winkel, da unten ist schon immer ein ziemliches Schneeloch. Also dann denke ich mal, ein Teil der Strecke wird immer noch auf Schnee stattfinden. Allen, die natürlich da am Start sein werden, am Wochenende schon mal viel Erfolg. Und habt viel Bock und viel Spaß. Cooler Lauf. Ich war da vor 2 Jahren, glaube ich, dabei ist das letzte Mal. Die XL-Strecke wird dieses Jahr auch umgedreht. Das heißt, man läuft gegen den Uhrzeigersinn, im Uhrzeigersinn. Bisher ist man gegen den Uhrzeigersinn da die Runde gelaufen. Die anderen Strecken bleiben aber gleich.
Okay. Ja, mal schauen. Ich habe 1-2 Athletinnen und Athleten dort vor Ort. Also man kann schauen, was da möglich ist. Aber wie du sagst, soll immer eine coole Veranstaltung sein. Als Auftakt für den oder die, die noch aus Raum München und Co. Noch einen Traillauf sucht jetzt fürs Wochenende spontan hinfahren mag. Ich glaube, da sind auch noch Startplätze zur Verfügung.
Genau, ich weiß nicht auswendig, aber müsste eigentlich sein.
Ja.
Genau. Dann kommen wir zu Transgran Canaria. Hat ja am Donnerstag, nee, Mittwoch schon angefangen. Also
direkt nach dem Podcast.
Direkt nach dem Podcast. Wir haben ja noch verkündet, wer wie starten wird und so weiter.
Ich hatte noch irgendwie lose so in den Raum geworfen, ohne eigentlich zu wissen, wer wirklich am Start steht. Dass beim Vertical ja die Katie Scheidt gewinnen wird. Wie war es dann am Ende?
Ja, sie hat auch gewonnen. Hast du richtig getroffen. War aber auch nicht so schwer zu erraten.
Okay. Ja, aber man weiß ja nicht. Also hätte ja auch noch irgendwie eine extrem gute Vertical-Läuferin da sein können. Sie ist ja durchaus sehr, sehr stark auf den langen Distanzen. Aber ich habe es einfach mal so spontan gesagt und ja, richtiger Treffer.
Ja, genau. Also Katie Scheidt hat den Vertical bei den Frauen gewonnen. vor Lena Laugner. Mhm, also starke Leistung von der Lena hier. Waren, glaube ich, 2 Minuten Abstand. Und sie wäre auch, also es waren 26 Frauen am Start, sie war Zweite. Und bei den Männern wäre sie auch auf Platz 12 oder 13, also im Gesamtfeld, eingelaufen. Also dementsprechend wirklich eine starke Leistung von der Lena. Dritter Platz ging an die Moana Lili Keres, auch aus Spanien. Und bei den Herren hat der Henry Aymonot gewonnen, mhm, vor Frederic Trochard und Alvaro Escolea, so rum. Also gerade von Lena wirklich ein starkes Ergebnis.
Ja, haben wir auf jeden Fall eine gute Vertreterin aus Dachserie oder aus deutscher Sicht da am Start gehabt.
Genau.
Genau, ich glaube, dann ging es der Donnerstag auch mit dem Marathon weiter, oder?
Genau, nee, Freitag war Marathon. Freitag war der Marathon dann. Donnerstag, oder? Freitagmorgen war der Marathon. So, sorry. Genau, Freitagmorgen der Marathon. 46 Kilometer geht es da über die Insel. Sieger, ja, für nicht alle ein bekannter, aber durchaus ein starker Läufer. 29-jähriger Kenianer, Robert Pikmoy Matayango, mhm, der das Rennen gewonnen hat, hat 916 ITRA-Punkte auch stehen insgesamt. Hat 896 auch für den Marathon bekommen.
Ja.
Hat bisher mal einen 6. Platz Sierra Sinal, einen 6. Platz beim Marathon Mont Blanc und einen 5. Platz in Segama abgeräumt.
Also er kann auf jeden Fall nicht nur schnelle laufbare Veranstaltungen machen, sondern auch mit Mont Blanc Marathon durchaus im technischen Alpingelände sehr stark unterwegs sein. Und ein 6. Platz ist da auf jeden Fall meine Ansage. Und mal gucken, was man von ihm noch sehen wird. 29 Jahre ist auch noch nicht allzu alt für einen Trailläufer, da geht noch einiges.
Genau, und er hat seinen Sieg auch verteidigt, also er hat letztes Jahr auch gewonnen gehabt.
Genau, Marathon. Ich glaube sogar letztes Jahr noch ein bisschen schneller als dieses Jahr, oder zumindest gab es mehr ITRA-Punkte. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es von der Zeit aussah.
Ja, die Strecken war aber geringfügig auch ein bisschen anders von Höhenmetern her gewertet oder sowas, ja. Genau, bei den Frauen hat die Amerikanerin Jennifer Lichter gewonnen vor Greta Garcia. Mhm. Und ich habe da ein bisschen reingeguckt, mal in den Livestream immer wieder. Sah ganz cool aus, auch von den Bildern her, von der Insel her. Da war noch richtig gutes Wetter am Freitag und relativ hohe Temperaturen auch.
Ja, ich habe aber auch schon einige Bilder gesehen. Ich habe jetzt auch nur so zwischendurch mal reingeschaut. Die waren aber echt trostlos. Also hätte ich echt keinen Bock drauf gehabt. Da war so eine Szene, wo sie da irgendwie in so ein Flussbett gerannt sind. Das hätte auch irgendwie eine alte Baustelle sein können, die man vergessen hat zuzubauen.
Ja, oder irgend so ein Bergwerk. Das ist halt so eine ausgedörrte Vulkaninsel aus dem Teil halt, ja.
Ja, ich weiß nicht. Das hat mich nicht so bockt. Also ich verstehe nicht, warum Leute da irgendwie zum 10. Mal hinfahren. Markus.
Ja. Nee, also, irgendwann finde ich es schon mal cool, da zu laufen, weil oben im Gebirge auch man wirklich coole Sichten hat und cooles Gelände hat und so weiter. Ja, gute Stimmung.
Ja, ich glaube schon, also es gibt da schon ganz coole Bilder auch von der Landschaft, aber einige Landschaftsabschnitte, da ist wirklich, ja, selbst die unanspruchsvollen Trailläufe bei uns in den Alpen durchaus irgendwie charmanter, finde ich, muss ich ehrlich sagen. Und teilweise auch dann so durch stadtähnliche Parkregionen gelaufen, wo ich sage, okay, sieht dann wieder so komplett kontrovers aus, weil dann da alles wieder grün ist und davor sind sie irgendwie durch eine Wüste gerannt. Das sieht irgendwie alles, ja, mir suspekt aus.
Ja, ist, weil der Marathon nicht so weit weg ins Land geht quasi.
Ja. Ja,
der startet ja im Inland und läuft dann raus sozusagen ans Meer zurück. Und da läufst du am Schluss dann schon durch die, sagen wir mal, urbanere Region dann auch schon.
Ja, ja, aber sonst, ja, starke Ergebnisse auf jeden Fall von den beiden Gewinner. Und mal gucken, was die noch zeigen werden.
Ja. Dann war am Samstag ja der Classic, der 126 Kilometer Lauf, der ja auch das Highlight eigentlich von dem Wochenende ist. Start ist da immer am Strand. Mhm. Und die ersten 500, 600 Meter, 800 Meter wird auch auf Sand gelaufen. Und ich habe den Start dann nochmal gesehen und das Tempo ist halt brutal am Anfang, weil alle in diesem Sand, tiefen Sand da einfach lossprinten und du denkst, da bist du ja nach 800 Meter komplett platt. Ja. Und es ist aber 126 Kilometer lang, das Ding.
Wenn man mal einen Kilometer im Strand lang gelaufen ist, dann weiß man.
Und alle laufen da halt im unter 4-Minuten-Schnitt durch den Sand am Strand.
Ja, vielleicht liegt es aber auch daran, dass die einfach 30 Kilo leichter sind als wir.
Ja, du meinst, das ist für die einfach auf jeden Fall.
Die fliegen einfach über den Sand und wir sinken ja da ein und
stehen ja fast. Die hinterlassen da gar keine Spuren im Sand.
Wahrscheinlich,
ja. Genau, also von dem her cooler Start auf jeden Fall gewesen. Vom Rennverlauf her hat sich der spätere Sieger Raul Butacci erst gegen Ende des Rennens nach vorne gekämpft gehabt. Zach Miller war lang auch in den Top 3 mit dabei, ist dann eher ich glaube, 7, 8 oder so. Sechster, glaube ich, geworden, du hast recht. Der Raul hat sich dann eher gegen Ende da nach vorne gearbeitet, hat das Rennen mit 13 Stunden 22 gewonnen, was 912 ITRA-Punkte bedeutet, kommt aus Rumänien, ist auch schon 38 Jahre alt.
Ja, ich hab mal nachgeschaut, was der so geliefert hat, weil man ja so einen Typen ja gar nicht kennt. Der rennt oder ist die letzten 5, 6 Jahre fast nur in Spanien gerannt, außer an so größere Veranstaltungen wie dem UTMB oder UTMB-Rennen hat er außerhalb von Spanien gemacht. Sonst ist er fast nur in Spanien unterwegs, ganz, ganz wenige Rennen nur in Rumänien gemacht. Vielleicht haben die dort auch nicht so viel Rennen, aber ich denke mal, er lebt sicherlich irgendwo in Spanien und kann da trainieren. Seine größten Ergebnisse sind sicherlich ein 18. Platz beim UTMB, bei den 100 Meilen, erster Platz beim Valderan über die 100 Kilometer, 8. Platz beim CCC 2022 und ein 13. Platz bei der WM in Thailand. Hat sich eigentlich relativ solide nach oben gekämpft. Also der hat wirklich so mit den kürzeren Strecken begonnen. Auch übliche verdächtige große Rennen wie Zigama stehen da auf der Liste, die er mal in der Vergangenheit gemacht hat. Sirezinal ist jetzt aber bei den großen langen Sachen angekommen und ja, liefert gut ab. Und ich glaube, die 912 ITRA-Punkte, die er bekommen hat, werden sicherlich auch einer der stärksten Ergebnisse sein, die er je erzielt hat.
Ja, mir war er von dem her bekannt, weil er letztes Jahr mit Hannes zusammen den UTMB erkundet hat, ist mit Hannes da zusammen in 3 Tagen die UTMB-Strecke abgelaufen. Deswegen war er mir auch vorher schon bekannt gewesen.
Nee, ja. Ich habe den gar nicht gekannt, also nicht so auf der Rechnung gehabt. Aber ja, er ist immer solide in den Top 10 vertreten, wenn er dort irgendwo am Start steht.
Zweiten Platz ging an Miguel Heras und 3. Platz an den Lionel Manole. Und bei den Frauen hatten wir alle auf einen, war ja fast jedem schon vorher klar, wie die ganze Geschichte ausgehen wird. Sie ging auch genauso aus. Courtney hat das Rennen gewonnen. Relativ souverän bei den Frauen. 15 Stunden, 14 Minuten und 54 Sekunden, was ihr auch solide 800 Punkte eingebracht hat. Für sie war es, glaube ich, ein bisschen schneller wie letztes Mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Letztes Mal war sie auch mit 14:40 war sie letztes Jahr unterwegs. Also sie war dann doch eine halbe Stunde langsamer wie letztes Jahr. Letztes Jahr hat sie 860 Punkte knapp dafür gekriegt, jetzt 800 Punkte dafür gekriegt, aber trotzdem wieder relativ ungefährdet das Rennen gewonnen.
Ja, starke Leistung wieder von ihr, konkurrenzlos wieder vorne mitgelaufen, also ja, super stark durchgezogen.
Genau, also war auch da, auch von Anfang an war ein Startzielsieg bei ihr quasi. Sie war da auch relativ schnell, relativ alleine vorne mit drin. Sie hat dann letztendlich eine Stunde 15 vor Claudia Trems Vorsprung gehabt. Und die drittplatzierte Emma Stewart war dann mit 16 Stunden 50 quasi nochmal eine halbe Stunde hinter der Claudia Trems. Und das war das Damenpodium dann letztendlich.
Ja, man muss auch wieder sagen, wenn man so ein bisschen Instagram bei mir in meinen ausgewählten Kanälen durchgeschaut hat, dann ist natürlich der Fokus sehr auf Courtney gewesen. Der Raul, der als Mann dort als erster über die Ziellinie gelaufen ist, ist praktisch ein bisschen untergegangen. Erst wenn man dann im ein bisschen späteren Verlauf hat man doch 1, 2 Videos auch mal von ihm gesehen, wie er das Ziellinie überschritten hat. Aber die Courtney war da wirklich dominierend in meinem Instagram-Feed. Klar, ich folge jetzt auch noch Salomon, deshalb sehe ich vielleicht noch mal 1, 2 Sachen mehr von ihr. Aber ja, auch auf den deutschen Berichterstattungen war sie wirklich dominierende Charakter dieses Events dort.
Genau, dann hatten wir noch den 84 Kilometer, den wollen wir nicht unerwähnt lassen. Da hat sich den 2. Platz bei den Frauen die Katrin Götz aus der Schweiz geholt, deswegen sei der auch auf jeden Fall noch erwähnt. Genau, das ist so viel zum Transgran Canaria, würde ich sagen.
Ich denke, immer eine coole Veranstaltung, gerade für größere Teams oder größere Communities, die irgendwie gemeinsam im Frühling einen Lauf machen wollen oder mal den Winter entfliehen wollen, kann man sich das Ding sicherlich mal anschauen, weil jeder irgendwie eine Strecke und irgendwas findet, wo er starten kann und wo er abliefern mag.
Ja. Dann habe ich mir, ist mir jetzt am Wochenende der Tough Mudder Infinity in Saudi-Arabien noch aufgeploppt.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Der ist mir deswegen aufgefallen, weil es ein abartig hohes Preisgeld gibt.
Okay, nee, mir ist der Sieger aufgefallen.
Ja, deshalb. Jonathan Albin hat gewonnen. Der hat ja früher schon mal so Obstacle Races gemacht. Jonathan Albin hat dort vor Ryan Atkins gewonnen. Und mir ist es deswegen aufgefallen, weil es beim ganzen Lauf $480.000 Preisgeld gibt. Boah. Und das bedeutet, Jonathan Albin hat da $80.000 Preisgeld bekommen. Der Ryan Atkins als Zweiter hat 32.000 noch gekriegt und an den dritten Platz wurden noch 16.000 ausgeschöpft. Bei den Frauen auch Alyssa Petrova gewonnen vor Nicole Merrickle, die auch beide 80.000 und $32.000 jeweils bekommen haben, was halt kein Vergleich ist zu irgendeinem Traillauf.
Ja.
Deswegen ist mir nur aufgefallen, weil ich habe dann mal geschaut, der Comrades-Marathon in Südafrika gibt so bei den Ultraläufen am meisten Geld, der gibt $28.500 als Sieger und bei den Trailläufen gibt der Run Rabbit Run 100 Meilen $15.000 Preisgeld. Dementsprechend steht hier 80.000 beim Tough Mudder in keinem Verhältnis.
Ja, es ist, ich meine, klar, da gehen
wahrscheinlich... UTMB gibt knapp $10.000 oder Euro Preisgeld.
Ja, das ist das, amerikanische Dollar sind das sozusagen, oder?
Ja.
Okay,
ja. Ja. Also kriegst du das Zehnfache von, kriegst du das Achtfache von einem UTMB-Sieg.
Ja, dafür, dass du nur ein paar depperte Hindernisse kletterst.
Ja, es waren Stunden-Competition.
Immer im Kreis, oder was?
Ja. Aber wie viele Runden du in der Stunde, ich glaube, in 8 Stunden schaffst.
Er ist irgendwie 100 Kilometer gerannt, oder? Und damit hat er dann gewonnen.
Ja, genau, ja. Ja.
Also
es ging um, wer die meisten Kilometer in der jeweiligen Zeit schafft.
Okay.
Ja.
Ja, brutal. Aber ja, ich denke mal, es ist natürlich vielleicht auch nicht unbedingt auf diese Szene zu reduzieren. Wahrscheinlich hat da Saudi-Arabien halt irgendwie Bock und hat ein bisschen Geld finanziert und vielleicht gibt es da irgendeinen reichen, vermögenden Einheimischen, der da irgendwie Bock hat auf solche Rennen und sich das gerne anschaut und das gerne in die Wüste baut.
Meistens gibt es in Zukunft dann UTMB Saudi-Arabia.
Ja, gab es doch schon mal irgendwas, oder? In Oman gab es ja zumindest mal so eine ähnliche UTMB-Veranstaltungen. Aber vielleicht sagen die in Saudi ja auch, so ein UTMB-Rennen wollen wir hier auch haben und legen dann mal 100.000 als Zielgeld hin.
Ja.
Dann sieht es aber bitter aus für Chamonix.
Fährt keiner mehr nach Chamonix.
Und dann zieht vielleicht der eine oder andere deutsche oder auch internationale Trailläufer nach Saudi-Arabien und betreibt dort Trailrunning. Gibt es da Berge eigentlich?
So ein paar Wüstenberge gibt es schon. Also weit im Inland gibt es schon was auf jeden
Fall. Ja. Irgendwas kann man schon hoch und runter laufen, wenn nicht Wolkenkratzer, oder?
Ja.
Also irgendwas geht da schon.
Das auf jeden Fall. Ja, also da ging es mir halt, ist mir nur aufgefallen wegen dem extrem hohen Preisgeld, was man da wirklich verdienen konnte und dass sich da doch ein Jonathan Alvin dann gedacht hat, ja, hole ich mir halt mal 80.000.
Ja, also deshalb habe ich es halt überhaupt wahrgenommen, noch nie irgendwie was in meinem Instagram-Feed gehabt mit solchen Läufen. Aber Jonathan Alvin hat abgeliefert und dementsprechend wurde es direkt gefühlt 10-mal bei mir gezeigt mit irgendwelchen Videos von dieser Veranstaltung.
Genau, ich habe dann noch einen weiteren Ausflug zu einer anderen Sportart gemacht, wenn wir gerade beim arabischen Nationen sind.
Jetzt kommst du zur DV-Statistik, oder?
Nee, nicht die DV-Statistik. Genau.
Okay, das ist ja fast der gleiche Sport
wie wir. Fast der gleiche Sport, genau. Nein, in den Vereinigten Emiraten hat die letzte Woche eine Etappe der UCI World Tour bei den Rennradfahrern stattgefunden. Es war die 6. Austragung der UAE-Tour in den Vereinigten Emiraten. Und ich bin deswegen, habe die ganze Woche schon immer so ein bisschen die Highlights am Abend mir dann angeguckt bei Eurosport. Und die letzte Etappe war dann nochmal besonders spannend, weil halt in der Gesamtwertung noch relativ viel drin war. Die waren nur 30 bis 37 Sekunden auseinander vorne. Und die letzte Etappe war halt komplett flach, bis auf die letzten 5, 6 Kilometer, wo es halt dann nochmal einen steilen Berg hochging und mit Bergankunft.
Ja.
Deswegen war klar, dass da auf jeden Fall am Schluss noch was passieren wird am Berg. Und wie gesagt, da auch der spätere Gewinner, Lennart van Etveld, hat vor der Etappe 30 Sekunden Rückstand gehabt auf Ben O'Connor. Und 1,8 Kilometer vom Ziel hat er sich gedacht, jetzt gucke ich mal, was der Ben O'Connor noch kann. Ist voll angetreten am Berg, hat sich relativ schnell abgesetzt und hat dann seinen Vorsprung immer ein bisschen weiter ausgebaut. Und er wusste, okay, für den ersten Platz bekommt er 10 Sekunden Bonus geschenkt, also muss er 20 Sekunden auf den Ben O'Connor rausfahren. Und dementsprechend ist er die letzten 1,8 Kilometer auch all out gefahren. Wirklich alles im Stehen durchgesprintet, was ging. Auch vor der Ziellinie nochmal aufgestanden, nochmal gesprintet, ist dann über die Ziellinie gefahren und hat dann halt sozusagen banges Warten gehabt, wann kommt Ben O'Connor um die Ecke. Und letztendlich kam Ben O'Connor nach 22 Sekunden um die Ecke. Das heißt, der Lennart van Etveld hat dann 32 Sekunden quasi gut gemacht auf den Ben O'Connor und hat sich mit 2 Sekunden Vorsprung den Gesamtsieg dann der ganzen Tour gesichert. am letzten Berg auf den letzten 1,8 Kilometern.
Der ist jetzt von Platz 3 auf 1 gesprungen sozusagen, glaube ich, ne?
Der war, glaube ich, 8. oder 9. oder sowas.
Echt?
Ja.
Okay, krass. Ich habe das, du hast es mir ja auch gezeigt, das Video. Und Felix und Kai haben ja auch die ganze Woche so ein bisschen die Tour da verfolgt oder diese Etappenrennen. Und waren ja eh die ganze Zeit schon wieder voll im Radfieber. Ich glaube, die haben dich auch wieder ein bisschen mit angesteckt. Und muss auch sagen, jetzt da, wo ich das Video gesehen habe, ist schon wieder cool. Also da ja, sind wir im Trailsport noch weit weg von so einem Finish, so ein Finale irgendwie mitzuerleben. Ist dann schon ein cooler Moment. Mhm. Sehen wir bei uns im Trailsport, glaube ich, ganz, ganz selten. Da ist schon alles ausgefochten auf den letzten Kilometer.
Ja, so ein auf dem Transalpin wird halt nichts mehr ausgesprintet auf den letzten 1,5 Kilometer.
Ja, weiß man nicht. Jetzt bin ich ja angemeldet seit gestern. Also für alle Mix-Team, die sich irgendwelche Hoffnungen gemacht haben, schenkt sie euch. Ich bin am Start mit einer sehr guten Läuferin. Falls wir nicht durchkommen, dann kommt Felix und Lisa aus unserem Team durch und werden sich dann entsprechend den zweiten oder den ersten Platz sichern. Also wir sind hier von Two Peaks and You uns gut aufgestellt. Das heißt, wer Bock hat auf einen Fight vorne im Mix-Team, meldet euch an, weil die Plätze sind, glaube ich, rar momentan beim Tar.
Ja, ist, glaube ich, 85% ausgebucht. Der Einzeltar ist schon ausgebucht. Also von dem her, wer noch denkt, überlegt, beim Tar zu starten, muss man sich ranhalten.
Ja, also sag mal so, ihr habt eh alle keine Chance.
Ja.
Weil es ist meine Athletin, die wird entsprechend gut trainiert.
Es kommt halt darauf an, dass du trainierst.
Ja, das ist das Problem. Momentan muss ich schon fast aufpassen, dass ich überhaupt mitkomme.
Ja, dass sie dich überhaupt mitnimmt, ja.
Ja. Nee, aber haben wir natürlich sowas in unserem Sport nicht. Also die Radsaison ist auf jeden Fall im vollen Gange. Ich glaube, die nächste Tour, die nächste Etappenrennen ist eh schon wieder am Start. Und mal gucken, was Felix und Kai die nächsten Tage berichten werden. Ja,
genau. Dann kommen wir jetzt zu der völlig anderen Sportart, zur DOV-Statistik nämlich. Die DOV-Statistik ist jedes Jahr, gibt es immer so eine Zusammenfassung über das letzte Jahr. Und da kann man vor allem dieses Jahr mal zwei Sachen ein bisschen rausheben. Und zwar gibt es immer einen Vergleich, wie viel Ultramarathonläufe es das ganze Jahr über gab. Und da haben wir, gab es jetzt dieses Jahr so einen Vergleich über die letzten 13 Jahre. Mhm. Und ist von dem her spannend. Im Jahr 2023 gab es 7245 Ultraläufe in der UTMB-Statistik. Letztes Jahr, vorletztes Jahr, 2022, gab es noch 7.414. Das heißt knapp 180 Läufe mehr.
Ja.
Dann kamen natürlich die zwei Corona-Jahre mit 5.700 und 3.300. 3.300 war dann 2020. Und das Top-Jahr war 2019. Da gab es nämlich 7.520 Ultramarathons in der DOV-Statistik. Und wenn man sich anschaut, also 2019 7.500, 2010 2.000. Das heißt, in diesen 9 Jahren von 2010 bis 2019 hat sich die Zahl von 2.000 auf 7.500 erhöht. Also über 5.500 neue UTMB-Läufe dazu, nicht UTMB-Läufe, Ultraläufe dazugekommen. Und jetzt aktuell eher wieder ein bisschen abgenommen. Also 300 weniger im letzten Jahr wie noch 2019. Also das sind wahrscheinlich so diese 300, die auch dann Corona nicht überlebt haben.
Ja.
Wo die Veranstalter sagen, machen wir nicht mehr, lohnt sich nicht mehr, wir finden keine Helfer mehr. Ja,
also scheinbar macht es den Eindruck, muss man mal sehen, wie es sich in den kommenden Jahren ja entwickelt. Aber gefühlt ist, so wie du sagst, 2022 so nochmal, okay, wir versuchen es. Und dann merken sie, dass der Zuspruch da nicht mehr ganz so hoch ist und hören dann doch auf. Ist natürlich eine weltweite Anzeige, deshalb lässt es sich auch schwer irgendwie global herunterrechnen, welche Auswirkungen das auf die Dachregion hat oder auf die deutsche Serie. Aber ich glaube schon, dass einige Ultraläufe dort auch wieder weniger werden. Gerade so im Straßen-Ultra-Bereich nimmt es gefühlt meiner Wahrnehmung nach deutlich ab. Die letzten Jahre, da ist das Interesse deutlich gesunken. Im Trail steigt es noch ein bisschen, aber auch hier merken einige kleine Veranstalter, dass die mit den üblichen Ideen oder mit den sehr einfachen Aufbauen ihrer Veranstaltungen nicht mehr so ganz die Masse anziehen.
Ja, also man muss dann schon, haben wir glaube ich schon auch ein oder andere Mal gesagt, ein bisschen was muss man inzwischen liefern den Teilnehmern, dass da wirklich jemand kommt oder alle kommen. Ein bisschen Standard wird auch verlangt inzwischen oder vorausgesetzt, was Verpflegung angeht, was Qualität der Veranstaltung angeht. Also mit einfach nur sagen, hey, komm, wir laufen da einen Wiesenlauf mit eigener Streckenführung und so weiter, mit bisschen Wasser und ein paar Keksen. Da lassen sich nicht mehr so viel hinter dem Ofen vorlocken, wie das mal der Fall war.
Ja, ich glaube, gerade diese self-supported Wettkämpfe, wo wenig Support an der Strecke ist, die gehen nicht mehr ganz so gut, weil, glaube ich, auch viele Leute in Corona-Zeiten festgestellt haben, hey, sowas kann man cool mit der Community machen, das kann man cool mit drei Freunden machen oder mit einer kleinen Gruppe und hat dabei sehr viel Spaß und Freude und muss das nicht in der Veranstaltung machen. Andererseits zeigen ja auch neue Veranstaltungen, also mir fällt da auf jeden Fall der Ultra Trail Fränkische Schweiz ein, dass sie ja extrem boomen, die sind innerhalb von wenigen Tagen ausgebucht. Also wenn sie irgendwie die richtige Jahreszeit finden, das richtige, die richtige Region, dann geht da richtig was. Also warum boomt so ein Wettkampf? Was denkst du?
Ja, also kommt, glaube ich, immer so ein bisschen, wie du sagst, aufs Konzept und auf die Gegend auch an. Fränkische Schweiz hat halt den Vorteil, dass die Gegend da noch relativ wenig Läufe hat in der Richtung, relativ wenige Trailläufe, dann auch direkt ein sehr, sehr gutes Standing im ersten Jahr hingestellt hat. Mit wirklich guten Rezessionen, Top-Verpflegung, wirklich Spaß gemacht hat vielen und deswegen sich da wirklich so als ja, Geheimtipp auch rumgesprochen hat in der Szene und jetzt beziehungsweise kein Geheimtipp mehr ist, sondern jetzt inzwischen eine feste Größe ist.
Ja, und wir haben die vielleicht gleich von vornherein entsprechend gute Leute auch eingeladen. Ich weiß, dass der Bubler, glaube ich, damals noch Erster oder Zweiter geworden ist, kurz vorm, wie hieß er nochmal? Ja, auch der Kumpel von Johannes.
Ich weiß gar nicht mehr.
Der auch Trailläufer 2003 war oder Zweiter. Der Dings ist auch immer wieder mit ihnen unterwegs. Der Hannes.
Ach so, der Westenberger.
Westenberger, genau. Ich glaube, Die haben sich da auf jeden Fall ein gutes Battle geliefert. Und wenn man, glaube ich, da den richtigen Schritt macht als Veranstalter, man halt schon zusieht, dass man so ein paar feste Größen zu seiner Veranstaltung lockt oder sie auch einlädt oder auch hinzieht und dann auch, glaube ich, ein cooles, dynamisches Team ist, so scheint mir das auf jeden Fall beim UTSF. Dann läuft das auch und dann hat man da auch eine Veranstaltung, die ja innerhalb von Stunden ausgebucht ist, wo man, glaube ich, gar nicht irgendwie zittern muss, dass man das nächste Jahr wieder voll bekommt.
Ja, genau. Was auch noch zweiter Teil der Statistik war, war die Verteilung, wie hat sich denn das Ganze, die ganzen Ultra-Teilnehmer aufgeteilt auf 100 Meilen, 100 Kilometer, 50 Meilen und 50 Kilometer. Hier ist es so, dass man quasi 1,0 2019 gesetzt hat und dann geschaut hat, wie sieht es denn jetzt 2023 aus. Und da ist es so, dass es 2023 1,05 100-Meilen-Teilnehmer waren. Das heißt, 100-Meilen-Teilnehmer haben eher zugenommen. Mhm. Während mit 0,89 die 50 Meilen, 0,81 die 50 Kilometer und 0,77 die 50 Meilen hatten 0,77, so rum. 0,81 waren die 100 Kilometer und 0,89 waren die 50 Kilometer Teilnehmer, so rum. Haben die anderen drei Distanzen eher abgenommen. Also eher die 100 Meilen hat ein bisschen zugenommen an den Teilnehmern, bei den anderen hat es eher ein bisschen abgenommen.
Ja gut, aber wenn sie ja sozusagen 1,0 als Ausgangspunkt gesetzt haben, ohne Bezug, oder hatten sie damals schon einen Bezug?
Nee, also 2019 war quasi 1,0 100%.
Ja,
okay. Und jetzt sind es 105% bei 100 Meilen sozusagen.
Okay, ja gut, dann ist doch ein Zuwachs, ja.
Ja, passt. Also da sind es auf jeden Fall mehr dazugekommen. Und 50 Meilen haben zum Beispiel halt 23% verloren.
Ja.
Weil das halt, also ich würde sagen, 50 Meilen ist halt irgendwie ein bisschen unbeliebter, weil es so eine Zwischendistanz ist. Viele gehen dann doch auf die längeren Distanzen oder auf die kürzeren 50 Kilometer Distanzen. Ich glaube aber, was jetzt hier nicht auftaucht in der Statistik, sind zum Beispiel diese 40 Kilometer, 45 Kilometer Trailmarathon, die ja irgendwie viel, viel mehr zugenommen haben in letzter Zeit.
Ja, das würde ich auch gerade sagen. Also gefühlt sind ja gerade diese 30 bis 45 Kilometer Läufe deutlich an Zunahme. Große Veranstaltungen, die auch echt schnell ausgebucht sind. Und dort auch wirklich starke Konkurrenz immer am Start steht. Ich glaube, dass die so ein bisschen rausfallen, weil die DUV-Statistik ja erst mit 50 Kilometer als Ultra
45.
Ja. Okay.
Also alles, was so 42, 43 Marathon ist, fällt da nicht rein.
Ich dachte, sie hätten sich irgendwie nur mal für 50
geeinigt. Nee, 45 ist es, okay. Ja.
Ja, aber mal gucken. Aber wie du sagst, ja, irgendwie die 50 Meilen, was sind das, 80 Kilometer, ein paar zerquetschte, ist auch irgendwie unattraktiv, wenn man doch 100 laufen kann. Ich meine, für die, die sich das trauen, die nehmen dann eh die 100. Sieht man ja auch bei der Zugspitze, zum Beispiel der Ehrwald Trail, ist das der richtige? Mhm. Der ehemalige Super Trail XL ist ja wirklich auch der immer am wenigsten besucht wird oder gebucht wird. Mit seinen knappen 80 Kilometer ist er doch relativ unattraktiv. Dann nehmen die meisten doch eher die knappe 70 bzw. 68 oder die 100 Kilometer Strecke.
Ja, genau, ist immer so ein bisschen zwischendrin halt, ja. Insgesamt haben die Leute auch 2019 1,63 Rennen jeder gemacht, also alle in der DOV. Mhm. Und 2023 waren es jetzt noch 1,56 Rennen pro Person in der DOV. Also insgesamt auch alle ein bisschen weniger Rennen gelaufen quasi.
Ja, die hören halt auf uns, nicht so viele Rennen machen, dann kann man auch entsprechend stark abliefern. Also entweder sind sie alle trainingstechnisch sinnvoller aufgestellt oder aber der ein oder andere guckt dann doch mal auf Zeit und Geld und macht dann vielleicht ein Rennen weniger oder vielleicht mal ein regionaleres Rennen, was dort nicht aufgelistet ist oder kein Ultra ist.
Ja. Genau, bevor wir zur abschließenden Frage vom Klaus kommen, habe ich noch kurz einen Filmtipp. Es gab von Craft Sportswear eine dreiteilige Serie über Tim Tollison, der ja beim UTMB letztes Jahr gestartet ist. Die ersten zwei Teile sind schon online bei YouTube. Die erste geht über Tollisons Epic Trail Journey 2023. Da geht es einfach so ein bisschen die Tage vor dem UTMB, wie er sich in Chamonix noch vorbereitet, wie er seinen Rucksack zusammenpackt und so weiter, sein Zeug zusammenlegt. Und dann im zweiten Teil, der heißt Montblanc Trail Running Pushing Through Pain. Da geht es dann um den ersten Teil des UTMBs, wie er da läuft, wie es ihm geht unterwegs. Ist ganz cool, weil es wirklich nicht nur nacherzählt ist, sondern sie ihn wirklich auch auf der Strecke interviewt haben. Also einer hinter ihm hergerannt ist und er quatscht halt dann einfach im Film, wie es ihm gerade geht, wo er gerade läuft und was gut ist, was nicht so gut ist und so weiter. Also da hast du nicht dieses typische Nachberichterstattung, sondern während dem Wettkampf läuft halt einer hinter ihm und er quatscht halt dann, wie es ihm gerade geht und so weiter. Ist auch ganz cool da gemacht eigentlich in der Dokumentation.
Ja, das hört sich gut an, ja.
Der dritte Teil wird sich rund um das Finish, um sein Finish drehen, der ist aber noch nicht raus. Okay. Also wer da mal reingucken will, was sucht vielleicht fürs Laufband, für die Rolle, bei Craft Sportswear kann man die Tim Tollison Trilogie sozusagen zum UTMB anschauen.
Ja, schauen wir mal rein, was da geht.
Genau, dann hatten wir die Frage vom Klaus. Der, ja, du hast dich damit beschäftigt, vor allem mit der Frage.
Ja, die Frage ist sehr umfangreich gewesen, will die jetzt auch nicht ins Detail vorlesen. Aber seine erste Frage werden wir auch in diesem Podcast nicht ganz hundertprozentig beantworten, wollen die aber auch nicht unerwähnt lassen. Er hat sich Gedanken gemacht, wie es zum Beispiel so ist, wenn man bei den Trainingseinheiten sehr viel Kohlenhydrate isst, in Form von Gels, Riegeln, Gummibärchen und Co., ob das eventuell im Zusammenhang mit einer Diabetes stehen könnte oder ob das dadurch entsteht oder eine Insulinresistenz dadurch entstehen kann. Und im Gesamten habe ich versucht, mich dort ein bisschen einzulesen, habe da auch versucht, ein bisschen was zu recherchieren. Man muss ehrlich sagen, man findet so gut wie gar nichts oder sehr, sehr wenig Informationen dazu. Und die Informationen, die man findet, ist sehr fachwissenschaftlich geschrieben, hat dann auch wenig mit unserem Sport-Background zu tun. Rein aus, wie sagt man, praktischer Erfahrung würde ich behaupten, dass es dort keinerlei Zusammenhänge gibt, kann ich aber auch nicht hundertprozentig unterschreiben. Wenn man da jetzt irgendwelche Bedenken hat oder irgendwelche Vorerkrankungen, sollte man dort vielleicht wirklich nochmal mit einem Spezialisten sprechen. Aber ich denke, im Gesamten kann man schon sagen, wenn man bei Trainingseinheiten oder bei Wettkämpfen mal ein etwas höheres Zuckerkonsum hat, dann muss man sich dort noch keine Gedanken machen um Diabetes. Wie es dann aber im Fall von Diabetes erkrankende Person aussieht, ist nochmal ein anderes Thema. Aber da muss man sich jetzt nicht komplett verrückt machen, dass man da irgendwelche Probleme bekommt. Ja. Oder magst du noch was da hinzufügen?
Nee, das wäre auch das, was ich sagen würde. Ich glaube, der Zuckerkonsum im Alltag ist eher das Problem, wie wenn man jetzt ein paar Stunden lang beim Wettkampf sich mit Gels versorgt und da einen erhöhten Zuckerkonsum dann hat.
Genau, also man muss ja auch dazu sagen, so ein Gel ist natürlich erstmal viel Zucker und der Insulinspiegel steigt dann sicherlich auch relativ schnell an, aber im Gesamten sind es auch oft nur 100 Kilokalorien. So. Das heißt, zwei, drei Tafeln Schokolade oder Stücke Schokolade so ist dann deutlich mehr Zucker, die man sich am Abend vielleicht dann noch auf dem Sofa reinhaut, wenn man nicht in der aktiven Belastung ist. Also ein Gel ist dann doch zwar immer viel Zucker gefühlt, aber im Verhältnis zu der einen oder anderen Süßigkeit immer noch recht überschaubar. Und ich denke, man muss sich da jetzt keine Gedanken machen, wenn man, 12 Stunden Ultralauf macht und dort sich sehr, sehr viel von Zucker ernährt. Und da geht ja die Wissenschaft auch hin, dass man konstant hohen Zuckerpegel im Körper hat und dadurch halt immer Zucker im Körper reinhaut, um einfach die Energie zur Verfügung haben und die hohe Leistung abzurufen. Und die Wissenschaft weist selten auf Problem mit Diabetes hin. Der einzige Hinweis, wenn man sich um diese wissenschaftlichen Studien so ein bisschen durchliest, ist immer eher so Karies-Problematiken. Das heißt, dort ist es halt auch wirklich wichtig, vielleicht für viele Leute, dass man eher dann nochmal nach solchen Ultraläufen oder auch Ultratrainingseinheiten oder mit Trainingseinheiten mit viel Zucker vielleicht einfach die Zähne putzt oder sowas. Das ist sowas, was ich, glaube ich, als empfehlen kann.
So wie Körtner bei UTMB.
Genau, wie Körtner bei UTMB. Ist sicherlich nicht verkehrt. Also das ist auf jeden Fall da einen Zusammenhang zu sehen. Da sieht auch die Wissenschaft, aber mit Diabetes oder so habe ich leider noch nichts gefunden. Wenn es da irgendjemanden gibt, der dort wissenschaftliche Sachen hat oder gefunden hat, dann gerne her damit, dann bin ich auch interessiert, das durchzulesen. Mhm. Genau, eine andere Frage, die er sich auch Gedanken gemacht hat, ist, er hat sich so ein bisschen um den Cluster-Dextrin auseinandergesetzt und will da mal so unsere Meinung zu wissen. Wir hatten das schon mal vor vielen, vielen Folgen gehabt. Das ist eine der ersten Folgen, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Da haben wir von Sporthunger Scratch getestet. Finden wir immer noch als eins der besten Produkte. Ich glaube, du hast auch irgendwie so Produkt des Jahres das mal ausgerufen. Ja. Und Klaus wollte wissen, was wir davon halten und was das überhaupt ist. Und Cluster-Dextrin, muss man sagen, ist ein relativ neuer Kohlenhydrat-Molekül, sagt man richtig. Ja. Das ist ein Molekül, was sehr hoch verzweigt ist im Gegensatz zu anderen Zuckermolekülen. Und dadurch kann der Körper es schnell und effizient aufnehmen. Und die Energiebereitstellung ist relativ lang. Mhm. Also jetzt nicht so auf Peak, sondern sie wird langsam, aber schnell zur Verfügung gestellt, aber gleichmäßig hoch. Hergestellt wird das Zeug aus meistens Maisstärke. Es gibt aber auch Möglichkeiten, das aus Kartoffel herzustellen. Ist ein relativ kristallines Pulver, was sich sehr gut mischen lässt und was vom Geschmack relativ neutral ist und nicht so sehr süß schmeckt wie andere Zucker-Varianten, die es sonst im Sportgetränken gibt.
Und hat ja keinen Eigengeschmack in dem Moment.
Genau, also man kann es recht gut auch mit Geschmacksstoffen verbinden und dadurch auch einen guten Geschmack hinbekommen. Und der ist nicht ganz so extrem süß wie zum Beispiel bei Morten oder Co. Es soll relativ gut verdaulich sein, weil dort eine niedrige Osmolarität entsteht oder besteht. Das heißt, es kann dann leichter in den Körper aufgenommen werden aus den Darm heraus. Mhm. Genau. Und trotzdem ist wichtig, wenn man solche Produkte sich kauft, dass man dort immer darauf achtet, dass auch in den Produkten noch zusätzlich Fructose eingemischt ist. Weil es ein Glucose ist, das heißt, der Körper braucht beide Stoffe wieder, Fructose und Glucose, um effizient genug Energie zur Verfügung zu haben bzw. zu nutzen. Mhm. Und da hatten wir ja auch in der Vergangenheit dieses Scratch mal angesprochen. Also ich finde, das ist immer noch eins der besten Getränke-Pulvers, die es auf dem Markt gibt. Scratch Lab Super High Carb Drink Mix. Hier zu erwähnen, aber nur die Lemon- und Lime-Variante, die Raspberry-Variante, fandest du nicht so gut?
Nee, fand ich nicht so gut.
Ich habe sie noch nie probiert, aber gerade diese Lemon-Lime-Variante ist halt wunderbar, weil sie genau das dort zunutze machen, dass sie diesen relativ milden Zuckergeschmack mit säuerlicher Zitrone mischen und dadurch trinkt man nicht das gefühlt die ganze Zeit Zucker, sondern eher so einen Limonengeschmack, als ob man Wasser Limone in Wasser quetschen würde, so schmeckt das ähnlich und das ist eine super Ergänzung zu süßen Gels als Kombination, weil man dann immer so ein bisschen säuerlich und süß hat. Man muss aber auch dazu sagen, am Ende ist es jetzt nicht der neue Standard, wo man unbedingt hin möchte, dass man jeder jetzt dieses Cluster-Dextrin zu sich nimmt, sondern man muss einfach selber probieren, was am besten funktioniert. Nur weil das hier der neue Shit ist, heißt nicht, dass es wirklich gut funktioniert.
Ja.
Tatsächlich gibt es überschaubar wenige Studien, muss man auch ehrlich gestehen. Es gibt noch nicht genug Studien, die das jetzt wirklich als Vorteil herausstellen. Aber die Studien, die es in den letzten Jahrzehnten inzwischen schon gibt, die zeigen auf jeden Fall einige Vorteile. Da gab es zum Beispiel eine Studie, wo sie Probanden bei Ausdauereinheiten mit diesen Cluster-Dextrin, HBCD ist die Abkürzung dafür, mit Maltodextrin im Vergleich ausgestattet haben bzw. versorgt haben. Und da hat man herausgefunden, dass zum Beispiel bei hohen Belastungen die RPE-Werte, das heißt die gefühlte Anstrengung, mit der Verpflegung mit Cluster-Dextrin deutlich niedriger waren. Eine ähnliche Studie gab es dann auch mal, wo sie Schwimmer untersucht haben, die sie so lange schwimmen lassen haben, bis sie dann komplett ermüdet sind. Und dort hat man herausgefunden, dass diese HBCD, also auch wieder Clusterdextrin, die Schwimmleistung fast verdoppelt hat, im Gegensatz zu einer Probandengruppe, die Glucose genommen hat, beziehungsweise eine Probandengruppe, die halt als Blindstudie nur Wasser zu sich genommen hat. Da gab es deutliche Anstiege der Leistung. Es gab nochmal eine Studie, wo sie Triathleten bei einem Duathlon untersucht haben. Da wird ja nur geschwommen, nur gelaufen und geradelt, also nicht geschwommen, aber es waren Triathleten, die sie untersucht haben. Und dort haben sie auch herausgefunden, dass es nicht unbedingt einen Unterschied zwischen Glucose und Clusterdextrin gibt, sondern dass aber danach eine signifikante Verbesserung des Immunsystems bestand. Also da gibt es so 3-4 Studien, die darauf hindeuten, dass Clusterdextrin durchaus gut sind. Aber wenn man wahrscheinlich die Studien zu Maltodextrin und Fructose durchschaut, dann wird man auch entsprechend gute Studien finden. Ja. Nur die Vergleiche zu Clusterdextrin sind echt noch überschaubar wenig. Mhm. Und deshalb hier auch nochmal die Empfehlung, einfach für sich selber testen und probieren. Der Hinweis, dass sie Vorteile haben könnten, ist da. Es ist magenverträglich, also für alle, die sowieso vielleicht mit Fructose- oder Glucose-Mischungen Probleme hatten, sollten sich mal mit den Clusterdextrin anschauen. Und für die, die Bock haben auf eher säuerliche Geschmäcker, kann ich auf jeden Fall das Scratch empfehlen. Und das ist auch bei vielen Athleten angekommen. Aber auch hier, probieren. Ja. Und dann wisst ihr, ob ihr das auch nach, weiß ich nicht, 6-7 Stunden Trailrunning-Event oder Ultra-Event noch weiternehmen könnt.
Genau, ein großer Vorteil war halt wirklich bei dem Clusterdextrin wie das Scratch, dass du halt in eine Flask 100 Gramm Kohlenhydrate reinkriegst, in 500 Milliliter. Das heißt, das relativ hoch löslich ist in der Flasche und du deswegen davon extrem hohe Mengen konzentriert in 500 Milliliter auch auflösen kannst.
Genau, das habe ich ja auch gesagt. Das ist dieses kristallines Pulver, was sich sehr gut mischen lässt. Deshalb kann man das auch sehr hochprozentig anmischen. Ich muss aber auch sagen, die Mischempfehlung mit diesen 100 Gramm Kohlenhydrate auf 500 Milliliter, das ist nichts für ein Rennen. Das muss man schon irgendwo vorab machen. Da muss man auch Support an der Strecke haben, der das einen schon gut durchmischt und schon ein bisschen schüttelt. Dann geht das sehr, sehr gut. Aber für die Wettkampf...
Nicht an der VP sich am besten 7 Löffel damit mischen.
Genau, es ist ein bisschen unpraktisch. Aber da gibt es dann auch entsprechend so kleinere Package, die ganz gut funktionieren. Da sind dann 50 oder 60 Gramm Kohlenhydrate pro Paket drin. Und das lässt sich sehr, sehr, sehr gut mischen.
Ja.
Genau. Letzte Frage ist wieder ganz weit ab von dem Thema gewesen.
Genau, er hat nämlich gefragt, gerade im Rahmen der aktuellen UTMB-Diskussion, wenn man nicht will, kann man ja bei kleineren lokalen Wettkämpfen teilnehmen. Und er hat gefragt, wie findet man denn solche kleinen lokalen Wettkämpfe? Und gibt es da Möglichkeiten, Portale, das zu finden? Mhm. Und da hat er selber geliefert, dass trailrunning.de zum Beispiel eine Anlaufstelle ist. Dann findet man relativ, bei der ITRA kann man noch schauen, ob man was findet. Man kann den DOV-Kalender durchschauen, wenn man längere Distanzen sucht. Da sind auch eigentlich alle drin. Also vom kleinsten Ultralauf bis zum größten Ultralauf sind da alle drin, was Ultras angeht. Kleinere Trailläufe ist wirklich ein bisschen schwierig. Oft findet man dann bei den jeweiligen Landesverbänden, wenn man bei Belgien Trailrunning, Niederlande Trailrunning sucht, nochmal was. Trailrunning Elsass kann man noch als Stichwort googeln. Dann findet man noch ein Verzeichnis über Trailläufe im Elsass in Frankreich. Da muss man sich wirklich ein bisschen zusammen googeln.
Ja, also es ist halt, es ist nicht ganz, ganz einfach, wie er auch selber schreibt, dass trailrunning.de da auch irgendwie nicht mehr ganz up-to-date ist, weil sich ja wirklich auch die Läufe häufen. Es gibt sehr viele Läufe, die dann wieder teilweise abgesagt werden, wieder nicht stattfinden. Ist sehr schwer, auch so einen Wettkampfkalender zu pflegen. Aber für alle, die sowieso vielleicht ein UTMB-Indexrennen machen wollen, das heißt ja nicht, dass es da mit der UTMB zusammenhängt oder dass die Startkosten extrem hoch sind, oder ein ITRA-Indexrennen machen wollen, können sich dort auf dieser Seite ein bisschen umschauen. Und gerade dann, wenn es Regionalläufe sind, die nicht vor der Haustür stattfinden, sondern vielleicht in Spanien, in Italien oder in Polen oder in anderen Ländern, wo man sonst nicht so trailrunning-technisch unterwegs ist, findet man dort viele Tipps, wo man hinfahren kann, weil sonst hat man dort auch gerade in diesen Ländern keine Chance, die Rennen zu finden. Also dort wirklich mal die ITRA oder die UTMB-Seite googeln, und dafür sind beide Seiten sehr, sehr gut, um dort Rennen auch zu finden, die in der Zukunft oder auch in der Vergangenheit stattgefunden hat. Dann aber nochmal checken, ob diese Homepages denn überhaupt noch existieren, weil da gibt es durchaus auch einige Rennen, wo ich dachte, okay, cool, das könnte man mal machen, und dann findet man die Homepage auch nicht mehr, beziehungsweise die ist dann schon 2-3 Jahre veraltet.
Ja, genau. Wir haben ja ein paar rausgeschrieben. Gerade von den Großen in den Alpen kann man sich bei den Trails den Zugt, den Großglockner Ultra Innsbruck, IATF Chiemgau und die Mountainman-Veranstaltung vor allem anschauen.
Ja, das sind ja auch alles große Veranstaltungen. Also man muss da gar nicht nur auf lokale Kleinveranstaltungen schauen, die nichts mit dem UTMB zu tun haben. Sicherlich sind die Startkosten auch nicht preiswerter als bei UTMB-Läufe, aber dort ist man erstmal unabhängig vom UTMB am Start. Wenn man den nicht unterstützen möchte, dann kann man auch wirklich die ganz, ganz großen Rennen bei uns in den Alpen und direkt vor unserer Haustür nehmen.
Genau, bei den Skyways ist vor allem Hochkönig und Kaiserkrone.
Genau,
das sind ja zwei, ja, inzwischen auch sehr beliebte Läufe.
Genau, da gibt es dann auch entsprechend weniger technische Läufe. Also wer jetzt da nicht bei den Skyways starten möchte, kann natürlich auch die untechnischeren Varianten dort auch wählen. Der Ultra zum Beispiel, der Marathon beim Hochkönig ist nicht extrem technisch und auch die Kurzstrecke nicht. Genauso bei der Kaiserkrone. Und wer dort weitere Rennen sucht, kann natürlich einmal bei der Skyrunning Federation gucken. Da findet man dann auch nochmal viele Hinweise und Tipps, wo dann auch die Elite-Läufer am Start sind, aber auch für jedermann dort Veranstaltungen gibt. Dann kann man dort nochmal gucken.
Ja, genau. Im Mittelgebirge ist es auch so Sachen wie der Aberland Ultra, der vielleicht nicht bei jedem auf dem Schirm ist. Der UTLW, der UTFS, was wir ja schon angesprochen haben. Der Sachsen Trail, der Südthüringen Trail und der Schweriner Seen Trail. Das sind so Läufe, die schon lange etabliert stattfinden. Oder die Harzquerung ist zum Beispiel auch noch einer von denen, die schon lange etabliert stattfinden, aber die man vielleicht nicht so im ersten Moment auf dem Schirm hat.
Ja, und da gibt es noch viele, viele weitere. Also da kann man auch sicherlich schauen. Und der eine oder andere Veranstalter macht dort auch den Schritt auf die ITRA oder den UTMB zu und lässt das als Indexrennen laufen, damit man sie dann auch findet und damit die Attraktivität auch für so eine Veranstaltung irgendwo im Mittelgebirge oder irgendwo nirgendwo vielleicht dann auch ganz, ganz nett ist und damit man dann auch entsprechend vorbeifährt.
Genau, also so viel zu möglichen Tipps und so weiter.
Ja, also wenn man jetzt schon allein die Wettkämpfe, die wir jetzt hier genannt hat, sich mal googelt, da hat man schon viel Auswahl. Einige davon sind schon ausgebucht. UTLW findet ja nur alle 2 Jahre zum Beispiel statt. Auch da muss man entsprechend schnell sein. Aber es sind halt schon kleine Veranstaltungen von Vereinen, die vor Ort sind und ja, die das einfach aus Leidenschaft organisieren und da sicherlich den Riesenprofit jetzt nicht rausholen.
Genau. Also Klaus, da gibt es auf jeden Fall Läufe zu finden. Danke dir auf jeden Fall für deine Fragen. Wir haben noch ein, zwei andere Fragen, die nehmen wir aber aufs nächste Mal oder auf eine der nächsten Male, weil es eventuell ein bisschen wert ist, ein bisschen ausgiebiger sich noch damit zu beschäftigen, vielleicht eine eigene Folge draus zu machen, deswegen eher auf das nächste Mal verschoben. Von dem her kann ich euch noch an unser Gewinnspiel erinnern. Wer noch Bock hat, einen Salomon Phantasm 2 zu gewinnen, schaut auf Instagram zur Folge von letzter Woche und zum Posting von letzter Woche, schreibt da auch noch sein Jahreshighlight mit dazu und kann noch einen von zwei Salomon Phantasm 2 gewinnen. Teilnahmeschluss ist Mittwoch nächste Woche, also eine Woche habt ihr noch Zeit. Und danke an alle, die schon mitgemacht haben und auch fleißig unserer Seite folgen. Alle, die es noch nicht gemacht haben, können das auch noch direkt gerne gleich machen und uns auch bei Spotify oder bei Apple gerne eine gute Bewertung auch dalassen.
Genau, es war auch so ein bisschen die Frage von Klaus, wie man so die Kaffeekasse nochmal auffüllen kann. Geht leider nicht. Wer jetzt nicht beim Abo dabei sein mag, was völlig okay ist, abonniert uns einfach bei Instagram. Dann würden wir uns schon mega freuen, wer da einen Account hat oder halt bei Spotify. Lasst uns da eine gute Bewertung da, dann freuen wir uns genauso viel über jeden anderen Abonnenten oder jeden Kaffeebeitrag. Lars trinkt eh keinen Kaffee.
Genau.
Deshalb passt es.
Genau, also von dem her sind wir für diese Woche auf jeden Fall wieder durch. Wünschen euch eine gute Trainingswoche. Viel Erfolg allen, die am Wochenende irgendwo beim Wettkampf am Start sind. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, zieht mal wieder durch. Wir müssen auch wieder abliefern. Geht los jetzt. Transalpine Run und Lavaredo.
Ja, genau.
Du ja nicht, aber.
Und Mallorca.
Mallorca, ja.
Genau, also bis dann.
Schauen wir mal.